What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Im März ist mit der Gründung von OSO Digital ein neuer Player in der Agenturlandschaft an den Start gegangen. Und ich freue mich total, heute gemeinsam mit Pia Schott, Co-Founderin und Managing Director Creative, und ihrem Kollegen Axel Averdung, ist dann 3 Monate später hinzugestoßen, also 3 Monate nach Gründung am 1.7. als Mitgesellschafter und Managing Director Strategy, gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen von OSO Digital zu werfen. Denn es gibt die Website, es gibt Interviews, es gibt die ein oder andere Keynote von Mattes. Aber ich bin tatsächlich total gespannt, ein bisschen mehr über eure Beweggründe, die Haltung, letztlich auch das Angebot von OSO Digital zu erfahren und auch ein bisschen was von über euren Blick auf die Zukunft des Marketings und die Zukunft der Agenturbranche zu werfen. Ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr beide heute hier seid und bin ganz gespannt. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung, liebe Kim. Langjähriger Hörer deines Podcasts.
Bist du?
Ja, bin ich. Bin total begeistert von dem, was du hier machst und freue mich, hier auf dem Sofa zu sitzen. Ich habe mich auf dem Weg hierher gefragt, wer hier wohl schon alles saß. Ich weiß es von einigen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das wohl wäre, wenn wir mit allen Leuten, die auf diesem Sofa schon saßen, mal pitchen würden.
Das wäre auf jeden Fall ein ziemlich bunter Haufen. Da wird man sich fragen, was die Marketingabteilung falsch gemacht hat, wenn all diese Menschen zusammen in einem Pitch sind. Oder ist das mega Zukunftsmodell? Auch genau, das ist das total möglich. Absolut. Aber ich muss gestehen, ich habe den Podcast ja gestartet. Ich glaube, ich habe ihn gestartet und 2 Wochen später ist die Corona-Pandemie gekommen. Ja. Das heißt, ab diesem Moment war er über 2,5 Jahre ausschließlich digital. Mhm. Das heißt, auf diesem Sofa inklusive Videoaufnahme saßen noch gar nicht so viele vor euch. Okay. Ja, absolut. Okay. So, lass uns mal reinschauen in OSO. Ihr habt im März 2024 gegründet. Ja. Ich habe, glaube ich, letztens auch zu euch gesagt, mich erinnert das immer so ein bisschen an das Bild von Ocean's 11, wie damals George Clooney alle seine ehemaligen Dudes zusammengerufen hat und gesagt hat, ey, komm Jungs, irgendwie, ihr habt euch schon zur Ruhe gesetzt, aber wir planen jetzt nochmal den ganz großen Deal. Und so hat es sich ein bisschen angefühlt, als klar war, okay, Mattes macht wieder was mit seinem Team aus vergangenen Zeiten rund um Sinna Schrader, Accenture Song. Ich habe mich gefreut, weil ich finde es ja immer gut, wenn Spannung im Markt herrscht und wenn neue Dinge ausprobiert werden. Aber erzählt vielleicht mal so zum Start weg so ein bisschen über die Idee. Das ist jetzt eine sehr große Frage zum Start, ne? Weil wir müssen damit starten. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Vielleicht über die Idee, aber auch letztlich, wie kam es dazu? Was war eure persönliche Motivation, da mitzumischen?
Ich fange an.
Gerne.
Also ich glaube, auf der Liste der Gründe, und das waren viele, warum wir uns dazu entschieden haben, eine Agentur zu gründen, stand ganz oben erstmal die Lust, gemeinsam was Neues auszutüfteln. Mhm. Also es ist ja kein Geheimnis, wir kennen uns alle sehr gut. Wir haben in unterschiedlichsten Konstellationen über viele Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet. Wir haben ein ganz ähnliches Verständnis über Kultur, über Arbeitsmoral, über ja dieses Bedürfnis, die richtigen Lösungen zu finden für die Agentur. Und das war für uns eigentlich die größte Motivation, dass wir gesagt haben, wir wollen das gerne zusammen machen. Das vielleicht so auf einer kulturellen Seite. Und auf einer inhaltlich-fachlichen würde ich auch schon sagen, haben wir schon auch gesagt, gibt es auch eine Daseinsberechtigung für eine neue Agentur, die ja im Prinzip das Digitale und Marketing von vornherein zusammendenkt. Also wo wir wirklich gesagt haben, wir wollen Lösungen entwickeln, die technologisch führend sind und gleichzeitig eine Verbindung zur Marke herstellen. Also eine Verbindung zu den Markenwerten, zu Markenversprechen und zu dem ja Authentizitätsversprechen von Marken. Mhm. Und so ist das dann entstanden.
Und wie lange hast du gebraucht von dem ersten Funken der Idee, es könnte sein, dass wir nochmal was zusammen machen zu holy shit, heute ist Gründungstag und wir haben alle eingeladen, die mit uns darauf anstoßen wollen.
Wir wollen gemeinsam mit unseren Kompetenzen sehr unterschiedliche Menschen in den Fähigkeiten und auch im Charakter und trotzdem gehen wir durch dick und dünn. Und daraus was zu basteln, was für unsere Kunden vor allen Dingen wirklich von neuer Relevanz ist, können wir gleich lange drüber sprechen, das verbindet uns eigentlich seit jeher und trägt uns jetzt sozusagen in die nächste Welle. Und da haben wir einfach wahnsinnig Bock drauf. Also sozusagen, es hat sich natürlich über die Zeit aufgebaut. Legenden sagen, es war alles immer sofort klar. Nein, so ist die Welt nicht. Manchmal würde man sich wünschen, sie wäre so, aber es entwickelt sich fort und eins kommt zum anderen und dann ist die Begeisterung aber wirklich absolut da. Mhm. Weil wir ohnehin irgendwie eigentlich den Markt immer so gesehen haben, dass wir eine Community sind. Also der Kontext, in dem wir zusammenkommen, ist der richtige, wenn wir für Kunden was ausfressen können. Und da gibt es unterschiedlichste Konstellationen, wie das immer wieder neu formiert wird. Und so haben wir das eigentlich schon immer gesehen. Ne? Ja. Also wir haben auch immer, wenn Leute mal gekündigt haben in der Agentur, es gab immer warme Worte, auf geht's irgendwie. Die Leute gehen ja nicht, sondern man frisst was Neues aus. Mhm. Und dafür war schon immer unser Herzblut da, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich eine Community. Mhm. Und so sind wir auch wieder zusammengekommen. Ja. Also das macht gerade sehr viel Spaß.
Von der Kultur zum Kern der Idee und des zentralen Angebots. Ich hatte ja, da saßen wir nicht hier, sondern ich glaube in den Räumen von Sinna Schrader mit Mattes damals meine Podcast-Aufnahme. Und da hat er eben auch über seine These gesprochen, ne? Die Verzwergung des Marketings, das Abschieben des Marketings in die Weißraumfüller-Reklame-Auslieferungsecke. Und das ist ja auch, ich habe kürzlich eine Keynote von Mattes auch nochmal gehört beim Strategy Collective, ne? Zu sagen, wir müssen eigentlich das Marketing wieder so denken, wie es ursprünglich mal angelegt war, mit allen Ps und nicht nur mit dem Promotion-P. Wenn ihr da so drauf guckt, und Pierre, du hast es ja eben auch erwähnt, ne? Die Verbindung von Digitalisierung, Technologie und dem Fit auch zur Marke und zur Passung der Marke und dieser holistischen Gestaltung der Marke. Was steht eigentlich im Kern eures Angebots und was ist daran auch neu? Und vielleicht auch, warum habt ihr gesagt, es ist Zeit dafür, weil wir sehen da eine Lücke?
Also ich hatte das gerade ja schon gesagt und ich glaube, das ist auch wirklich der entscheidende Kern, dass wir eben diese beiden zentralen Komponenten anbieten, eben wirklich die Seele und das System, dass wir eine Digital- und Marketingagentur sind von Tag 1 an, nicht erst das eine und das andere dockt sich an und umgekehrt, sondern wir denken die Dinge wirklich von vornherein zusammen. Das heißt, wir entwickeln digitale Lösungen, digitale Produkte, digitale Services und sorgen dafür, dass diese eben auch wirklich glaubhaft und konsistent über alle Kanäle kommuniziert werden.
Ich glaube, Mattes hat es auch mal gesagt, dass es so ein bisschen das Problem ist, dass man, wenn man erstmal ein System erschaffen hat, sagen wir jetzt mal als Digitalagentur oder vielleicht auch technologiebegeisterter CMO, dann verbringen wir sehr viel Zeit und allokieren sehr viel Budgets darauf, das System am Laufen zu halten, ohne das System neu zu überdenken, ohne strategisch langfristig auf die Dinge zu gucken und vielleicht auch neue Weichenstellungen vorzunehmen. Und er hat auch dieses Beispiel genommen, ne, dass Apple mit diesem Support auf Facebook aufhört, Airbnb kein Performance-Marketing mehr macht. Also viel stärker aus der Marke heraus dann auch die Dinge zu überlegen, auf die ich setze. Ich glaube, ich spreche doch von Rabbit Holes, ne, in dem Kontext, dass man so tief in diesem Technologie Kaninchenloch drin ist, dass man sich gar nicht mehr links und rechts umschaut. Ist das so? Weil häufig kriegt man ja eher die Kritik zu hören, die CMOs sind viel zu sehr in ihrer Marken- und Kampagnenwelt und viel zu wenig eigentlich in den digitalen Möglichkeiten, die eben die Bespielung richtiger Experiences auch bietet. Also habt ihr das gemerkt?
Ich glaube, die Hauptherausforderung liegt darin, wenn ich technikbegeistert bin, dann kann ich auch technikbegeistert über Technik sprechen. Viele Leute frustriert das aber oft und der Fokus in dem, was wir heute im Marketing machen, ist sehr, sehr stark technisch. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir starten nochmal woanders und bringen verschiedene Komponenten zusammen. Also sozusagen ist kein Zufall. Ne? Also wir haben uns sehr, sehr lange um diese Frage bemüht, was ist denn der Kernausdruck dessen, was Technologie heute leisten soll? Und entgegen der Annahme, dass Technologie erstmal irgendeinen Selbstzweck hat, das hat es leider oft, also da kommt die Frage ja auch her, ist natürlich jeder Pixel dafür da, Begeisterung zu schaffen. Das ist doch das, warum wir alle im Marketing morgens in Agenturen gehen und was zusammenbauen. Sei es in Produkten, im E-Commerce, in der Kommunikation. Es soll doch was Werthaftiges dabei rauskommen, irgendwas Sinnstiftendes. So, und Leute, die diese Sinnstiftung erfahren, die sagen, oh, so great. Die haben einen guten Moment, eine gute Interaktion, eine wertvolle Anreicherung von einem Dienst. Und das Schöne ist sozusagen, dass oh, so digital im Englischen wahnsinnig ironisch ist. Da ist alles kaputt. Und mit diesem Zynismus kann man auch alles kaputt machen. Und zurück zu der Frage, wie sind wir auch zusammengekommen? Ich glaube, diesen Zynismus müssen wir überwinden. Wir müssen uns entscheiden dafür, dass wir auf der positiven Seite bleiben. Und
das ist genau, überhaupt ganz schön für die Branche insgesamt. Ne?
Das, genau.
Und täte uns insgesamt ein bisschen.
Und wir haben aber das Problem sozusagen, dass die Komplexität jeden Tag steigt. Mhm. Und deswegen brauchen wir noch mehr Optimismus, dass wir das hinkriegen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen eine Agentur gründen und aufbauen, die sehr seniorisch funktioniert. Weil das System ist komplex. Mhm. Wenn ich die gesamte Customer Journey von der ersten Aktivierung bis über den E-Commerce-Bereich in die Conversion und dann in die Kunden Betreuung im Bereich Loyalty, denke über CRM und Nutzung von Services und dann beide Seiten verbinden will. Also tolle, nahtlose Produkte, tolle Kommunikation für Kunden, all diese ganzen Lösungen, die wir bauen, aus Kreation, aus Design und aus dem Service Design. Dann habe ich die Seele geschaffen aus der Marke heraus, aber ich muss das System darunter bedienen. Und das System darunter zu bedienen, ist eine hochkomplexe technische Aufgabe, die Verlinkungen zu machen zwischen der externen Kommunikation, der On-Site-Kommunikation, der On-Site-Conversion und dann sozusagen nachher rein in die CRM-Bereiche. Das sind Technologiefragen im Backend, das sind Technologiefragen im Frontend, das ist eine riesen Tool-Landschaft dahinter. Und wir müssen beide Seiten im Griff haben. Und leider haben wir es dann immer noch nicht geschafft. Es kommt noch eine dritte Seite dazu. Menschen bedienen Marketing-Systeme. Und wir müssen diese Menschen mitnehmen auf die Reise, sich in diesen Wegen auch zurechtzufinden und dass das Spaß macht. Deswegen haben wir diese drei Bereiche zusammen addiert. Also wirklich eine Beratung, eine systemische Beratung zu leisten. Wie verändern sich Prozesse im Marketing, wenn wir andere Lösungen für Kunden denken und andere Technologie einsetzen? Und diese drei Themen zusammen
ist das, was wir machen. Der dritte ist dann so eine Art Organisationsentwicklung, genau. Transformationsberatung, absolut, wenn man jetzt das Wording bemühen möchte. Genau. Ne? Aber dass man eigentlich für die Implementierung und die Befähigung der Menschen, die eben mit diesen Tools arbeiten, auch sorgt. Und nicht nur sagt, wir haben es mal hingestellt. Das ist ja das typische Dilemma von Strategieberatungen. Genau. Also in der Theorie haben wir jetzt alles fertig. Wir haben ausgeliefert und jetzt legt bitte los. Und dann können die Menschen es nicht annehmen.
Ja. Ganz genau. Es ist die Beratung für die operative Zusammenarbeit. Mhm. Das ist das ganz Entscheidende. Und eben nicht die PowerPoint, die man hinlegt, sondern es geht wirklich darum, zu beraten, wie die Menschen zusammenarbeiten können und möglichst effizient und effektiv sein können.
Ich höre aber auch raus, ne, ihr habt es ja auch gesagt und man hat es ja auch der Presse entnommen, es ist ein sehr, sehr senioriges Setup. Ne? Also es war wahrscheinlich zur Gründung höchste Quote an ehemaligen GeschäftsführerInnen, die jemals eine Agenturgründung hatte. Man hört es ja auch an den Themen raus, die ihr euch vorgenommen habt, schwerpunktmäßig, ne, dass der Beratungsaspekt eigentlich in allen drei Säulen ein sehr großer ist und auch eine entsprechende Seniorität bedarf, oder?
Das ist definitiv so. Das ist ganz klar, weil wir auch der Überzeugung sind, dass wenn du wirklich den ganzheitlichen Blick haben willst, wenn du wirklich die Seele und das System anbieten willst, dann brauchst du diese Kompetenz. Also du brauchst wirklich jeden Bereich, um ihn seriös beraten zu können. Ich glaube, dieses Fake it until you make it Prinzip, daran glauben wir nicht. Also sehr umgekehrt. Was ist das Umgekehrte? Unfake it to make it. Ja, also dass wir wirklich wissen, wovon wir reden. Und gleichzeitig sind wir jetzt keine Agentur, wo wir irgendwie 30 super, super seniorige Menschen sind und das war's dann. Das funktioniert auch nicht. Natürlich brauchen wir die jungen Talente. Und da haben wir auch schon einige geheiert, Gott sei Dank, und sind da auch immer noch nach wie vor mit beschäftigt. Denn gerade wenn es dann wirklich um, das ist halt auch mein Thema, die ganzen Kanäle geht, die ich alle sinnvoll bespielen will, da bist du dann, also das geht sehr schnell, dass man dann mit Mitte 40 nicht mehr weiß, eigentlich funktioniert. Ja? Also wenn ich jetzt also TikTok und Instagram kriege ich noch hin, aber wenn es um Strategien auf Twitch geht, dann muss ich mich schon sehr konzentrieren. Ne?
Nee, absolut. Ne? Und außer, ich bin ja auch später jetzt dazu gestoßen, ist so aufgestellt, dass wir das skalieren können. Weil wenn wir das, was ich eingeleitet habe, sozusagen, das funktioniert ja nicht in der Garage. Sondern das funktioniert nur, wenn wir das skaliert denken. Sonst können wir für große Marken dieses Versprechen nicht einhalten. Und deswegen war von vornherein auch das Versprechen da, OSO ist sozusagen dafür aufgebaut, sich zu entwickeln und zu wachsen. Das ist so die eine Komponente, die andere, die Seniorigkeit hatten wir gerade. Und die dritte Komponente finde ich auch sehr spannend. Sozusagen, wir stellen uns ja sehr, sehr stark für das KI-Zeitalter auf. Und die Wahrheit bei KI ist Garbage in, Garbage out. Also alles, was man in die KI füttert, kommt auch wieder raus sozusagen. Und eine KI zu bedienen und den Aufsatz für die KI zu machen, das ist gar nicht so einfach. Und auch da braucht es extrem viel Erfahrung, weil wenn ich KI benutze für Kundenprozesse in Experience oder ob ich KI nutze in der Marketingautomatisierung von Systemen, ich muss auf beiden Ebenen genau wissen, was ich dort tue. Und das ist auch eine Beratungsleistung, die fällt nicht vom Himmel. Ne? Also sozusagen, da muss man schon irgendwie mal einige Systeme gesehen haben oder auch mal gebaut haben oder auch verstanden haben, wie man Trainingsdaten anlegt, dann neue Datensätze baut, LLMs anschließt in irgendeinem Workflow. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns massiv beschäftigen. Und auch da sozusagen ist extrem viel Seniorigkeit gefragt. Mhm. So, daran glauben wir ganz stark.
Ich glaube ohnehin, ne, wenn man sich die Wertschöpfung von Agenturen anguckt, dann ist es total interessant, außer man setzt jetzt in so einen großen Automatisierungs-, Individualisierungs-, Tech-Deck, Offshore, also alles Mögliche, ne, sozusagen zu sagen, möglichst viel Masse in effizienter Art und Weise auf Prozesse und Automatisierung, dann ist schon das andere Feld zu sagen, wir setzen auf erfahrene Leute, wir setzen auf eine gute Beratung. Ne? Nicht umsonst kommt immer mal wieder der Wunsch von CMO-Seite, ich wünsche mir wieder mehr Brain am Tisch, so wortwörtlich von der Vodafone CMO hier in diesem Podcast auch gefallen. Und ich glaube, es tut Agenturen auch gut, also wenn wir über Wertbeitrag sprechen, bis hin zu, was sind Kunden eigentlich bereit, an Honorar zu zahlen, ne? Wenn sie den Wert dahinter erkennen, dann hat es schon viel auch mit Beratung zu tun, was nicht heißt, dass Projekte ausschließlich seniorisch bearbeitet werden, weil ich glaube, dass da müssten wir alle lange suchen, bis so ein Agenturmodell finanzierbar ist. Vielleicht kommt das irgendwann, aber da sind wir definitiv noch nicht. Ne?
Genau, und um einen Punkt noch zu machen, in der Preissensitivität müssen wir natürlich mitziehen. Deswegen haben wir auch besonders international ausgebildet und sind jetzt gerade, wir arbeiten mit Teams in Zentralafrika. Ich habe selber in meiner Historie mal das erste Internetcafé in Yaoundé, Kamerun, der Hauptstadt, eröffnet, sozusagen. Da gibt's viele.
Hast du selber eröffnet?
Ja, ja.
Wie kam das? Den Sidekick erlauben wir uns jetzt.
Lange Reise zurück, war während des Studiums. Und ich habe die Chance bekommen, da reinzugucken. Habe in der lokalen Familie da mitgearbeitet, Unternehmerfamilie. War super spannend. Und sozusagen aus dem Bereich, Afrika ist ein tolles Land, sozusagen sowieso. Und in diesen Bereichen entsteht gerade viel Talent. Und wir gucken auch in anderen Ländern. Und wir glauben eben sehr stark auch an eine globale Wertschöpfung, sozusagen, um auch attraktiv zu sein in den Preisen.
Nee, ich wollte noch einmal auf das Thema eingehen, was du gerade gesagt hast. Wenn man nicht nur auf das Thema Automatisierung und automatisierte Asset-Erstellung in Skalierung geht, braucht es das Brain. Und ich glaube, das ist super entscheidend, dass das eine ohne das andere eben gar nicht geht. Also ich glaube schon daran, dass man mit KI und Automatisierung eine wirklich große Chance hat, eben zu im Content, in der Asset-Generierung zu skalieren und auch wirklich das Content-Gap zu bedienen, eben über, wenn man das überlegt, ne, alle Kanäle, die es gibt, die Sprachen und Adaption etc., das kriegst du händisch ja überhaupt nicht mehr hin.
Du musst
es automatisieren. Das Ganze funktioniert aber nicht ohne den menschlichen Faktor. Das, was du gerade gesagt hast, der Input am Anfang, der ist so entscheidend und der ist durch den Menschen geprägt. Und wenn man da die Hausaufgaben richtig macht, dann funktioniert die Skalierung nach hinten raus auch automatisiert.
Ja, absolut. Mein Punkt war auch eher, ne, dass man sich als Agentur, und ich meine, das passt nun zu eurem Modell, ne, aber nicht jeder kann sagen, ich mache gleichzeitig Markenführung, Kreativität, genauso gut wie Automatisierung und Effizienz und Prozesse, Orga-Entwicklung. Also ich glaube, Strategie heißt ja auch immer zu sagen, was man nicht macht. Deswegen hilft das immer an der Stelle auch einfach mal. Und wir Agenturen tun uns unglaublich schwer damit zu sagen, was nicht unser Schwerpunkt ist, weil wir natürlich opportunitätsgetrieben sind und fake it till you make it, versuchen immer alles mitzunehmen. Deswegen glaube ich, tut das auch unglaublich gut. So wie ihr auch gesagt habt, das sind diese drei Felder, sind wir gut, wir gehen bewusst seniorig rein. Wie war das eigentlich zu Beginn? Also plötzlich, viele von euch sind ehemalige Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Ihr hattet große Teams in den Agenturen, wo ihr wart. Und plötzlich sitzt man, irgendwie zusammen an so einer Werkbank und sagt, alles klar, wer macht jetzt die Website von uns und wer kümmert sich um Abrechnungsfragen und Ähnliches? Also hat euch da das Setup mit WPP ein bisschen geholfen? Wie fühlte sich das an? Oder wie habt ihr es gelöst für euch?
Also
Ärmel hochkrempeln und rein.
Richtig, ja. Also Ärmel hochkrempeln. Und auch das ist ehrlich gesagt auch ein Grund gewesen, warum wir das gemacht haben. Mhm. Weil wir alle super Lust auf operative Arbeit haben. Mhm. Und alle wirklich im Thema arbeiten wollen und die Lösungen mitentwickeln wollen. Mhm. Natürlich, das ist gar keine Frage, es ist eine totale Umstellung, wenn man plötzlich anfängt, Bilder zu recherchieren und, und solche Sachen. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist der eine Teil der Antwort. Und der andere Teil mit WPP ist klar. Also das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk, dass wir diese Möglichkeit haben, auf der einen Seite auf einem weißen Blatt Papier ohne Legacy eine Agentur aufzubauen, so wie wir sie für richtig halten, und gleichzeitig wirklich die Power haben, direkt skalieren zu können. Mhm. Also mit diesem Netzwerk und diesen coolen Leuten und den tollen Talenten, die dann global aufgestellt sind, von Tag 1 an zusammenarbeiten zu können, ist wirklich das Beste aus beiden Welten. Ja.
Ich habe, als ich die Meldung las, habe ich gedacht, schade, warum haben sie es nicht ohne Netzwerk gemacht? Wäre das eine Option gewesen?
Nee, es geht um das Versprechen, was wir leisten wollen. Ich glaube, das wäre ohne Netzwerk nicht, hätte das nicht funktioniert. Mhm. Wir brauchen einen starken Partner, ne? Sonst kriegen wir die Geschwindigkeit nicht hin, die wir da brauchen, um das auch glaubhaft zu vertreten, was wir eingangs beschrieben haben.
Weil ihr eben auch gesagt habt, ne, auf der einen Seite eine schnelle Skalierung, Globalisierung ist oder ein globales Setup ist sozusagen Teil eures Versprechens, um letztlich auch die großen Etats bedienen zu können, die dann wiederum auch das Spielfeld haben, die Themen, die ihr in den drei Säulen treibt, auch einkaufen zu können.
Das ist genau dieser Stretch, den du beschreibst, Björn. Wir sind alle angetreten. Ich glaube, es ist alles kein Geheimnis. Je mehr Karriere man macht, sozusagen, desto weiter entfernt man sich von Projektarbeit. Und das ist das, was uns alle auch gestört hat. Und das macht gerade wahnsinnig Spaß. Ich gebe auch zu, das war jetzt in den ersten Wochen auch gar nicht so einfach. Weil sozusagen, man muss wirklich erstmal wieder komplett reinkommen. Aber das ist das, wo mein Herz aufgeht. Ne? Also vielleicht mal ein Beispiel. Wir entwickeln gerade eine KI für nicht-lineares Lernen. Also in letzter Instanz große Zertifizierungseinheit der Kunde. Und da geht es um die Frage, wie kann ich eigentlich einen Kontext bauen für Lernen, anstatt einfach linear meine E-Learning-Angebote zu bauen. Mhm. Und ich habe natürlich, da geht es um Persönlichkeitsfragen. Wie will ich eigentlich lernen? Da geht es um die Frage, wie geht das weiter? Und daraus jetzt sozusagen ganz neue dynamische Form für Lernangebote im Bereich Akademie aufzubauen, dafür die richtige KI zu entwickeln, die E-Learning-Sachen anzuschnüpfen, daraus eine schöne UX zu bauen, die auch wieder aus der Marke kommt, und dann die Geschäftsmodelle anzureichern mit neuen Arten von Subscription Models und all diese ganzen Themen. Das begeistert mich wahnsinnig, so ein Beispiel. Und endlich darf ich das wieder selber machen.
Ja, das merkt man dir.
Und da geht wirklich irgendwie, da geht mir einfach das Herz auf. Das war, und da schätze ich natürlich irgendwie, wir arbeiten legacy-free, ne? Wir haben sonst nichts zu tun. Und das ist sozusagen auch was wir gerne erhalten wollen. Das ist eines unserer Werte, sozusagen einfach eine vollständige Nahtlosigkeit zu probieren, in einem 100% Vertrauensmodell, damit wir gar keine internen Strukturen aufbauen, damit man genau das tun kann. Und wir möchten auch Leute haben, die das gerne tun und die dazukommen und sagen, darauf habe ich auch Lust, und das zu machen. Und diese Atmosphäre haben wir auch gerade. Also es ist,
ich finde es auch ein schönes Prinzip. Ne? Also das, ich meine, jetzt habt ihr natürlich, ihr habt es gesagt, ne? No Legacy. Also ihr hattet eben nicht die Historie, die man mitschleppt, Strukturen, bestehendes Personal, was man übernimmt, in eine Transformation führt. Und ich glaube, das ist auch was, das geht ja allen Agenturen so, allen Organisationen. Ne? Eigentlich hat man sich mal für die Branche und die Themen entschieden, weil man unfassbar gerne tut, was einem liegt, wo die eigenen Stärken liegen. Und irgendwann, also gerade wie ihr auch gesagt habt, ne, wenn man so seinen Weg geht und Karriere macht in der Agentur, dann ist es vor allem irgendwann viel Struktur, im Netzwerk wahrscheinlich noch mehr Politik als in inhabergeführten Konstellationen. Und man ist eigentlich immer weniger beratend. Das finde ich wirklich, also das muss eigentlich so ein Mantra werden, ne? Dass wir sagen, wir schaffen in Organisationen wieder Platz für die eigentliche Arbeit. Weil also dieses ganze Termin-Tetris und alles, was den Tag so zustopft, die Meetings, wo jeder sich fragt, welche Rolle habe ich eigentlich oder soll ich heute nur zuhören und so weiter. Es ist schon irre, wie ineffizient wir selber dadurch sind. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Wertbeitrag, ne? Also wie sinnvoll wir unsere Zeit nutzen könnten, wenn wir, aber dann muss eben wieder das System, der kulturelle Aspekt stimmen und alle müssen auf die gemeinsame Zielerreichung auch irgendwie eingeschworen sein.
Ja, absolut.
Damit sich das System ein bisschen stärker selbst steuert als die Struktur und die Bürokratie, die ich dahinter brauche.
Absolut, 100%.
Ja. Wie habt ihr, ihr habt vorhin die Kultur beschrieben, ja, ein Stück weit, ihr habt sie erlebt, auch bei Sinna Schrader gemeinsam. Wie würdet ihr das beschreiben, was ihr versucht, auch in der Skalierung aufrechtzuerhalten? Also auf welche Kultur setzt ihr in diesem System, auf welches Mindset?
Also ich glaube, das ist, also was den kulturellen Aspekt angeht, dieses das Gefühl, das ist wirklich was wir auch aus unserer Erfahrung mitnehmen, was wir sehr schätzen. Und ich glaube, das ist als allererstes, dass man der Kultur einer Agentur überhaupt einen Wert gibt. Dass man wirklich sagt, das ist wertstiftend und die Kultur ist entscheidend auch über den Erfolg, den man dann bei den Kunden hat. Ich glaube, das ist wirklich sehr elementar. Und dann gehört dazu ein gegenseitiges Vertrauen. Weil, also, dass man wirklich sagt, ich vertraue dir, ich gehe nicht mit Misstrauen ran, deshalb brauche ich auch keine harten Prozesse, ich brauche auch keine harten Regeln, weil wir vertrauen darauf, dass wir das Richtige tun und das Richtige für ja den Laden und für OSO tun. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz entscheidender Aspekt. Und für mich, ich glaube, das ist eigentlich für uns alle, war bei der Gründung auch super wichtig, dieses Gefühl, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Mhm. Ich mache die Augen auf und freue mich, arbeiten zu gehen. Natürlich gibt's Nervkram, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dieses Gefühl, dass meine Arbeit wirklich sinnstiftend und wertstiftend ist und ich freue mich darauf, das ist was ich eben in der Vergangenheit sehr lange hatte und was dann natürlich verloren geht über Prozesse, Strukturen etc. etc. Und das wollte ich unbedingt mit in unsere neue Agentur nehmen, oder wir wollten es auch, ich glaube, das teilen wir alle, und aufrecht erhalten.
Das ist natürlich die Nagelprobe, ne? Weil noch seid ihr, also ich glaube, mit 20 seid ihr an den Start gegangen, ein bisschen habt ihr eingestellt, ne? Und dass man genau diesen Spirit jetzt dann irgendwie sich erhalten kann, ne? Weil noch sind die Strukturen natürlich auch nicht so, dass man es.
Naja, und das muss man auch wirklich erstmal wieder lernen, ohne Strukturen und Prozesse zu arbeiten, wenn man das so gewöhnt war. Es war ganz klar, es gibt einen, der ist verantwortlich, das ist dein Tanzbereich, das ist mein Tanzbereich. Und man wusste ganz genau, wie man sich zu verhalten hat. Und wenn das plötzlich weg ist und man sagt, wir machen jetzt das, was wirklich sinnvoll ist, das ist schon echt eine totale Umstellung.
Ja, glaube ich, total. Sag mal, die, was ich nochmal interessant finde, weil du hast eben so strahlend von dem einen Projekt berichtet, ne? Dieses Thema, diese E-Learning-Konstellation mit Kontext. Vielleicht könnt ihr nochmal so sagen, so welcher Art sind die Projekte, die jetzt so bei euch reinflattern, wo ihr aber auch sagt, das wäre so ein Wunschprojekt. Da könnten wir eigentlich genau zeigen, was uns ausmacht und was auch diese Verknüpfung der drei Bereiche ausmacht. Und was mich nochmal interessieren würde, jetzt reden wir immer über das Marketing. Wer sind die Buying Center? Also ist es der CMO? Ist es ein CDO? Sind es ganz andere Bereiche? Mit wem sprecht ihr? Oder habt ihr da auch eine integrierende Funktion? Viele Fragen in einer Frage. Darin bin ich übrigens Meister.
Wir merken das.
Wir schiffen das ein bisschen ab. Das geht. Also erstmal die Resonanz, die wir natürlich kommen. Wir kommen im Moment sehr gern als Challenger rein. Ist ja irgendwie auch klar. Wir kommen mit einer Meinung und glauben ja auch daran, dass eine Meinung zu haben irgendwie schon Teil einer Qualifizierung ist. Das kommt gut an und wir kriegen viele Executive-Anfragen, sowohl aus CMO- oder CDO-Bereich. Sozusagen, da gibt es keine so riesen Unterschiede. Und dann ist die Frage, welche Projekte wollen wir gerne machen? Ne? Wir arbeiten im Bereich, also die großen Projekte jetzt zu nennen, die bald live gehen, können wir nicht machen. Wir können es den Kunden nicht
vorwegnehmen. Wir können sie anonymisieren.
Genau, wir können sie anonymisieren.
Kontext.
Also im Bereich Automotive zum Beispiel arbeiten wir natürlich gerne an der Frage. Und wir haben eigentlich in allen Bereichen, die wir gleich nennen, irgendwie arbeiten wir mit KI. Mhm. Das ist nervig, ich weiß, man kann es nicht mehr hören. Aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen es in die Projekte bringen. Ich mache mal einen kleinen Loop. Ich habe den Eindruck, in unserer Branche, im Moment ist der Diskurs, wie verändern wir eigentlich unsere eigene Wertschöpfung mit KI? und nicht die Wertschöpfung unserer Kunden. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein völlig falscher Fokus, mhm. weil dass wir unsere eigene Arbeitsweise routinieren mit KI, das ist ja selbstverständlich. Mhm. Dadurch werden wir effizienter und schneller. Das ist sozusagen doch klar. Und wir werden auf Dauer auch keine Preisvorteile dadurch sozusagen für uns durchhalten, sondern das geben wir selbstverständlich weiter. Die entscheidende Frage ist ja, was können wir tun, damit das für Kunden anders wird? Mhm. So, und da ändert sich massiv viel in der Frage, wie baut man Frontends? Wie entwickelt man Software? In welchen Routinen funktioniert das eigentlich? Mhm. Und wie funktioniert die Routine aus realem Design mit realer Softwareentwicklung? Da ist so viel los gerade und da gibt es jeden Tag so viele neue Möglichkeiten, die auch die Geschwindigkeit massiv erhöhen. Und vor allem, und das ist das Coole, die Möglichkeiten erhöhen, echt super tolles Design zu bauen und tolle Interaktionen. Das ist das, was wir gerade machen, ja. in der Plattformentwicklung. Anderes Beispiel sozusagen, vielleicht Pia, magst du ein bisschen erzählen. Marketing-Automatisierung ist ein Riesenthema. Aus einer anderen Ecke, ne? Also ja. Das eine ist sozusagen E-Commerce und Experience und Plattform. Ja. Das andere ist Kommunikation mehr, ne?
Ja. Also das, vielleicht kann man sogar sagen, ist es gar nicht überraschend, aber irgendwie fand ich es doch überraschend, ja. Weil wir ja schon nicht irgendwie da nicht in unser Offering geschrieben haben, hier, wir machen jetzt KI oder sowas. Ne? Mhm. Es war jetzt nicht so, dass wir damit so rausgegangen sind, sondern das war für uns auch irgendwie klar. Mhm. Natürlich ist es ein elementarer Teil. Und die Anfragen, die wir bekommen, sind alle eigentlich KI-basiert oder zum größten Teil. Und gerade eben in der Marketingwelt, weil du fragst, ist das Marketing und das meldet sich, sagt, ja, wir müssen das jetzt auch mal machen. Mhm. So, aber wie denn? Und dann sind die Anfragen unterschiedlichster Art. Und meistens ist es so, dass es darum geht, wir haben einen Kampagnenprozess und wir wollen diesen Kampagnenprozess automatisieren. Mhm. Wir haben aber keine Ahnung wie. Und wir haben auch keine Ahnung wo. Mhm. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir anfangen. Fangen wir an ganz am Anfang, da wo wir den Input reinkippen, machen wir jetzt die Bilder, die wir jetzt einfach alle automatisiert adaptieren. Man weiß es nicht, wo man anfangen soll. Und somit sind dann auch die Bereiche unterschiedlich. Und wir testen, ist ja auch nicht so, als hätten wir das auch schon 800 Mal gemacht. Also das ist ja für uns genauso ein Testen. Mhm. Also das heißt, wir testen gemeinsam mit den Kunden die Automatisierung dieser Kampagnenprozesse. Und das ist schon wirklich beeindruckend, weil es auch ein ganz anderes Gefühl gibt, ist diese Sorge, dass ja, wir automatisieren jetzt alles weg und Personalabbau und diese ganzen Ängste, die man hat, die verschwinden dadurch, weil man einfach merkt, was für einen Wert das schafft. Also ich hatte das vorhin ja einmal kurz erwähnt, eben diese Möglichkeit, dass wir die Kanäle automatisiert bedienen können und skalieren können. Also ich gebe jetzt ein aktuelles Beispiel. Es geht genau um diese ganz klassische Kampagnenproduktion. Also wie ist die denn meistens? Also meistens machen wir ja einen 60-Sekünder. Mhm. Ja? Und alles Budget und alle Aufwände wandern in diesen 60-Sekünder.
Ist das noch so? Sag mir Bescheid, wo, dann komme ich vorbei. Haben wir schon nicht mehr.
Also dort. Okay. Und dann fängt der Cutdown an. Ne? Mhm. Und dann machst du die ganze Abformatierung auf Basis dessen etc. Ich meine, du weißt, wovon ich rede. Mhm. Und dann hast du am Ende einen ganz tollen 60-Sekünder, den sieht niemand. Und du hast ganz viele Cutdowns und die sind alle so mittelmäßig. Mhm. Und hier haben wir natürlich jetzt echt eine irre Chance, mit KI das eben wirklich zu verändern. Mhm. Und wirklich für die Abformatierung automatisiert zu sorgen in dieser extrem hohen Qualität, die dann wirklich macht, also Voice-over, männlich oder weiblich, die Sprache, die Lokalisierung, Zielgruppenadaption etc. etc. Das können wir eben alles automatisiert erstellen und das macht mega Spaß. Mhm.
Ja. Es ist ja auch so, ne, dass diese Themen, jetzt mal aus der Kreativagentur-Sicht gesprochen, das sind ja auch selten die Sachen, also es gibt immer für alles Menschen, die an den Dingen total Spaß haben, ne? Aber eigentlich sind die Dinge ja vor allem gute Strategien zu machen, eine tolle Idee zu haben, Cultural Tension zu entwickeln, richtig. Also sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
Das geht ja nicht verloren.
Und das andere sind eben so Sachen, die dann so abgebackt werden müssen, sagt man ja so schön. Deswegen kann ich das auch total nachvollziehen und freue mich auch über die Möglichkeiten. Bis hin zu der Frage, wie kann ich eigentlich automatisiert Budget allokieren? Also, dass du die KI nutzt. Und das war ja so interessant, in dieser einen Studie, dass dieser Punkt noch sehr weit unten war auf der Agenda der CMOs. Ja. Aber ich glaube, KI kann uns ja wirklich helfen dabei in der Frage, wo setze ich eigentlich auf Basis der Erkenntnisse, der Impacts, der KPIs das Budget sinnvoll ein? Ne? Also auch da so schnell kann wahrscheinlich gar kein Mensch sein. Es sollte immer noch mal jemand drauf gucken, genau wie bei allen anderen Ergebnissen auch.
Ja, absolut.
Aber ist das schon ein Thema? Also merkt ihr, dass die Leute sich fragen, nicht nur, ne, wie automatisiere ich die Kampagne, sondern worauf setze ich eigentlich? Wie ist der ideale Marketingmix? Habe ich predictive Systeme, mit denen ich arbeiten kann an der Stelle?
Also es gibt ja eigentlich zwei verschiedene Bereiche, die man automatisieren kann. Das eine ist, wir augmentieren eigentlich menschliches Verhalten. Das ist das ganze Thema Strategiearbeit. Ne? Mhm. Also ich habe heute Morgen einen Strategie-Workshop gehabt, da ging es um die Frage, wie sollen eigentlich die Produktpositionierungen untereinander differenzierter werden? Mhm. So, und dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt diese Produkte in der Kommunikation später rausspiele, auch wenn die Asset-Produktion und schon alles automatisiert vorstellen, bleibt ja die Frage, wie differenzieren jetzt die Produkte? Mhm. Und in der vergangenen Welt war es ja so, dass wir über verschiedene Briefing-Instanzen versucht haben, diese Informationen an Menschen weiterzutragen, die dann diese Kreation gemacht haben. Das Gute ist, dass wir jetzt in der Lage sind, sozusagen diese Produkt, wenn sie gut gemacht ist, also das ist die gute Nachricht für alle Strategen und Planner, weil sozusagen diese Arbeit wird unabdingbar wichtiger, weil es nicht mehr ein nice saying ist, irgendwie, wie man bestimmte Sachen aufstellt, auch Zielgruppen, Segmente, Personas, überhaupt Markenstrategien. Das ist ja alles ein Input für die KI. Mhm. Wenn ich danach testen will, wie funktioniert meine aktuell laufende Kampagne dagegen, in welchen Segmenten und Zielgruppen, dann kann ich nicht nur die Media-Mix-Optimierung betreiben, sondern ich kann auch genau gucken, habe ich eigentlich eine Strategie-Fit? Mhm. Und da ist die Automatisierung der Workflows über den Anschluss von LLMs in der Kombination verschiedenen Prozessschritten echt faszinierend, was da jetzt geht. Und man kriegt so eine Art, ja, auch wie du das gesagt hast, so ein Authentizitätsbooster. Mhm. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite automatisieren wir viel. Dadurch geht viel menschliche Arbeit raus. Die wird an den Computer übertragen. Mhm. Und es gibt viel Freiraum, um auch wieder zu investieren, ne? Und auch das Geld zu nehmen und wieder in deutlich stärkere Kreation zu stecken. Ja. Das ist auch was, womit wir stark antreten. Wir wollen jetzt nicht diejenigen sein, die irgendwie erstmal den Laden leer räumen, sondern in letzter Instanz geht es ja darum, eine Faszination für Produkte und Marken wieder aufrecht zu machen. Und wir haben alle Budgetdruck. Und das ist auch gerade jetzt in dieser Zeit, ne? Und da sozusagen diese Kombination auch zu denken, eigentlich eine verbesserte Always-on-Kommunikation, wie auch immer man das genau benennen will, mit einem besseren Media-Mix und auch einer besseren automatisierten Performance-Ausspielung, bisschen in die Personalisierung. Und das zu kombinieren, aber mit frei gewordenen Ressourcen für echt cooles Zeug.
Ja.
Das ist denn die, ihr nennt das ja, worauf du auch so ein bisschen anspielst, Dinge, die wieder Spaß machen und die Leute sehen, nicht der 60 Sekunden, der nur zum Rausschneiden von Clowns gebraucht wird. Ihr nennt es ja Soul in the System, ne? Also eine wirklich nutzerinfreundliche, wie soll ich sagen, Bespielung der Customer Experience. Also was braucht's denn für Soul in the System? Also was ist sozusagen, weil ich würde jetzt mal sagen, es gibt wahrscheinlich auch andere Digitalagenturen, die sagen, klar, wir bauen auch AI-driven Produkte, die was mit dem Businessmodell der Kunden zu tun haben. Natürlich orientieren wir uns an der Marke, das machen wir nicht im luftleeren Raum. Ne? Was ist vielleicht auch so der Punkt, wo ihr sagt, da hat diese Seele gefehlt oder so planen wir sie auch zu füllen?
Na, ich glaube, also es ist viel von dem, was du gerade schon gesagt hast. Wir haben, es ist eigentlich dieses Zusammenspiel aus Sparen und Investieren. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, wir sparen eben mit Automatisierung, mit Komplexitätsreduktion, um dann eben investieren zu können in den Nutzerwert und eben in Innovation. Ich glaube, das ist dieses Zusammenspiel, was da ganz zentral ist, dass man eben nicht nur diesen Fokus auf, okay, die Budgets sinken immer, ich muss streichen hat, sondern dass man wirklich sagt, okay, wofür nutze ich das denn, damit ich dann sozusagen nach vorne gucken kann und dann neue Geschäftsmodelle entwickeln kann.
Also vorwärts zu wertstiftenden, sinnstiftenden Angeboten, Inhalten, die auch so qua Originalität, Innovationsgrad einen Unterschied machen und nicht mehr von Altem, was vorher schon nur so halb funktioniert hat, weil man halt, jetzt schließt sich der Kreis zu Beginn, ne, in dem System ist, was man nicht mehr hinterfragt und nur noch befüllt, weil man ja Geld hat, die Kanäle weiter fragmentieren und man es einfach nur noch weiter beschießt in einem Modus, der eigentlich optimierungsbedürftig
ist. Ja, und also gerade, wenn wir jetzt bei diesem Thema Komplexitätsreduktion sind, weil das ist so wichtig, weil sagen wir, das macht man irgendwie am Anfang, man macht ein Audit und dann guckt man, was man braucht und so. Aber man muss sich das mal klar werden. Also wenn wir jetzt in die, das Ganze in die Feature-Entwicklung gucken, ne? Also von den digitalen Features, die so entwickelt sind. Ich glaube, was hast du in der Strategie mit den Statistiken gesagt? Es sind über 60% der digitalen Features
Feature Creep.
Feature Creep. Also,
werden nicht genutzt.
Sind völlig überladen und haben keinen Mehrwert für den Nutzer. Und im Content, oder wenig Mehrwert, das ist jetzt gemeint, wenig Mehrwert. Im Content-Bereich ist es noch viel, viel schlimmer. Da sind es, ich glaube, 90-95%. Das muss man sich mal überlegen. Über 90% des Website- und Blog-Contents wird nicht gelesen. Also da
Füllstoff im wahrsten Sinne des Wortes.
Ne? Ja. Und deshalb ist eben dieses wirklich erstmal reduzieren, um sich dann auf das Relevante konzentrieren zu können und dann wirklich weiterzuentwickeln, ist elementar wichtig.
Glaube ich. Ist denn wir sprachen vorhin, ne, über die ersten Projekte, ihr habt jetzt so ein, zwei schon genannt, kommen die, also wir hatten jetzt, lass mal überlegen, wir hatten das Thema E-Learning Experience mit Kontext, wir hatten das Thema Marketing, Automatisierung. Habt ihr noch so?
Telekommunikationsbranche.
Ja.
Genau, und dann, wir sind in der Verlagsbranche gerade an einem Punkt unterwegs. Also wir sind schon relativ breit gerade
in Retail,
genau, sozusagen. Das ist nochmal ganz andere Herausforderung. Ja. Auch da geht extrem viel gerade.
Health, wartest du schon? Ja.
Ich glaube, das, was so faszinierend ist, und ich glaube, das ist echt der Appell, den wir irgendwie für uns eigentlich generieren. Ne? Also wir sagen uns das auch, keinen Tag verstreichen lassen, wo man sich nicht selber in seiner Arbeitsweise hinterfragt und das Gleiche sozusagen tun in der Art, wie wir es tun und in der Frage, was wir da eigentlich raushaben wollen. Und das ist sozusagen im Moment wahnsinnig cool, weil eben auch bestimmte Dinge können wir jetzt einfach überspringen. Also alleine das Thema Metadatenerstellung, es war immer ein riesen Fiasko und ein unglaubliches Chaos, zentralisierte Datentöpfe anspielbar zu machen. Und KI macht unstrukturierte Daten sehr gut verfügbar. Und plötzlich geht was wir jahrelang nicht hinbekommen haben, weil erstmal Integrationsprojekte gelaufen sind. Und jetzt gehen viele Dinge viel schneller und man kann sehr gut, das blöde Wort, leapfroggen. Also man kann über viele Dinge einfach drüber hinweghüpfen und sie einfach auf grüner Wiese neu machen. Mhm. Es tut nicht weh. Ne? Und ich bin total gespannt sozusagen, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man immer zwei Sachen unterscheidet. Baue ich eigentlich eigene KI und eigene Trainingsdaten auf für meine User Experience und bin selber human in the loop und trainiere tatsächlich Verhalten der KI? Oder nutze ich einfach KI als Tool, schließe es an mein eigenes Medium? Also dadurch bin ich plötzlich KI-Medium, aber ich muss nicht gleich eine KI entwickeln.
Das finde ich auch spannend. Was ist denn euer Blick drauf? Ne? Weil das sind ja ganz unterschiedliche Diskussionen, ne? Dass viele auch sagen, oh, binde dich jetzt bloß nicht an eins der Tools, weil wer weiß, wo wir in einem Jahr stehen, sei plattformoffen, arbeite eher mit APIs und Konstellationen, die dein System nutzbar machen über KI. Was ist euer Blick drauf?
Wie beratet 100% ihr richtig. So, also agnostisch arbeiten, ganz wichtig, weil die Komplexität überschaubar ist, unterschiedliche KIs in unterschiedlichen Anwendungsfällen miteinander zu verknüpfen. Und dann gehen auch sämtliche Tools mit rein. Also das ist irgendwie ja das Coole. Dadurch kriegt das so eine gewisse Handwerklichkeit. Und woran wir stark gearbeitet haben, da haben wir eine Antwort. Dadurch entsteht Sorge, weil wir ja sehr viel Daten von A nach B schieben. Wie sicher sind denn diese Daten? Wir haben extrem viel gearbeitet im Bereich Security und auch Data Compliance. Weil da darf natürlich nichts schief gehen. Ne? Also sozusagen einfach mal die Daten über reinwerfen, das sagt sich leicht. Und so ist es auch. Die Anwendung ist relativ leichtfüßig. Aber man muss natürlich dafür Sorge tragen, dass es sicher bleibt. Und gerade wenn wir dann Personalisierung bauen wollen, ne? Also automatisierte Asset-Generierung mit automatisierten Taglines, mit automatisierten Footern, mit automatisierten Preisen, alles auf eine Produktpositionierung entlang einer Markenstrategie, da geht extrem viel, auch selbst die Taglines automatisiert herzustellen und auch die Assets. Aber dann ist man natürlich in einem Datenraum, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir Sorge tragen, dass hier auch nichts schiefläuft. Ne? Also ich glaube, das ist der einzige Constraint, wo ich sagen würde, bitte keine nicht agnostischen Tools kaufen, keine großen Lösungen, wird es alles geben, kommt auch gerade in eine Riesenwelle. Würde ich Stand heute sehr von abraten, aber sich sehr sorgsam um die Firewalls kümmern in dem Datenbereich. Das ist wichtig.
Bei, nochmal mit Blick auf KI, und du hast gesagt, ne, da passiert unfassbar viel. Ihr habt das im Blick für die unterschiedlichen Themen, wie verschafft ihr euch einen Überblick? Weil das ist ja, ne, also ich finde auch, also von bis, ja. Jetzt machen wir keine Marketing-Automatisierungsprojekte, das ist ja dann nochmal das große Geschütz, was man auffährt. Aber es sind ja gefühlt, jeden Tag kommen wieder neue, 10 neue Sachen oder einfach Features, die in den jeweiligen Dingen neu sind. Auch das Stichwort Komplexität, Geschwindigkeit, kann kaum noch einer überblicken. Wie behaltet ihr den Kopf über Wasser?
Jetzt bist du selbst gespannt. Ich bin 13 mir selbst. Ich habe mir das entschlackt.
Ja, genau.
Mit folgender Erzählung, man kann nicht dahinterherkommen, keine Chance. Und am Ende sind das dabei alles Diffusionsmodelle. Also die Grund-LLMs, die wir jetzt heute haben, das ist nicht die Superintelligenz, die Welt kaputt machen wird. Das sind einfach gute Systeme und da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Apple hat seins, Facebook hat seins, Microsoft und so weiter und so fort. Die GAFAs haben diese großen Dinger gebaut. Und die meisten Diffusen-Modelle, die dann darauf laufen, sind ja nur Anwendungsfälle darauf basierend und bauen sich ein eigenes Geschäftsmodell. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wir müssen halt auf die letzte Meile im Prozess gehen und sagen, wie sieht der Prozess heute aus? Was sind die Input-Variablen? Was kommt da raus? Und dann können wir selber überlegen, wie wir das eigentlich bauen. Und dann gibt es auch manchmal einen Shortcut, dass man sagt, dafür gibt es ein Tool. Wenn man aber seinen Prozess verstanden hat, den man optimieren will, dann bin ich sehr, sehr schnell bei den Top 10, weil dann kann ich wieder die KI fragen, welche sind das eigentlich? Und die Wahrheit ist, da unterscheidet sich nicht alles so unendlich viel. Also deswegen habe ich mich von dieser Stress mit diesem Narrativ für mich selbst befreit, weil es nervt kolossal. Jeden Tag hat man das Gefühl, FOMO und wieder was Krasses.
Total, das ist die AI-Tool-FOMO und noch ein Newsletter und noch ein Tipp. Und
das und ja die schafft man nicht.
Nee, ist exakt. Also ich glaube, das ist auch, also ich sehe das genauso wie du. Ich orientiere mich da auch dran. Das sind halt das sind die 15 Begriffe, die muss man irgendwie sich jetzt, die muss man sich halt mal draufschaufeln. Das ist jetzt auch nicht mega komplex. Das, ich glaube schon, dass man ein paar Stunden da investiert, aber dann hat man einmal wirklich das Fundament verstanden und damit kann man dann auch arbeiten. Und dann, ja, dann, wie gesagt, ich habe auch alle 3 Tage das Gefühl, Gott, ich habe hier gar nichts mehr. Was ist denn das jetzt? Was ist das jetzt? Aber das kriegt man dann auch mit der Zeit mit. Ich glaube, wenn man einmal wirklich dieses Fundament verstanden hat, und das halte ich aber auch für elementar wichtig und das halte ich auch für die Kunden wichtig. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass die Unternehmen diese Expertise aufbauen, damit sie auch verstehen, was eigentlich so auf sie einprasselt und damit sie auch ihre Dienstleister verstehen. Da kommt ja jeder mit was anderem um die Ecke und dass man da so...
Klar, du musst es ja einwerten können. Ne? Also erzählt mir gerade hier einer totalen Quatsch oder investiere ich jetzt für die Tonne, weil sich das morgen wieder verändert hat. Das also, könnte ich mir auch vorstellen, ist so eine Sorge, ne? Dass du das so ein bisschen wie kaufe ich mir jetzt ein E-Auto oder nicht? Vielleicht ist die Reichweite in einem Jahr so viel besser, dass ich mich ärgere, weil ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 60.000 Euro versenkt habe. Merkt ihr das im Gespräch mit dem Kunden, dass bei aller Begeisterung und letztlich auch Druck aus den wirtschaftlichen Backgrounds, die wir eben gestriffen haben, dass schon auch dieses Zögerliche entsteht, zu sagen, ja, aber wann setze ich auf was? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Wie tief gehe ich jetzt mit meinen Invests, wenn ich danach vielleicht nochmal alles wieder anfassen muss?
Nochmal das, was ich vorhin schon versucht habe zu sagen, ich versuche es nochmal anders. Also der Riesen oder die Selbstreflexion auf die Frage, baue ich eine eigene KI mit eigenen Trainingsdaten, die auch eigene Veränderungen sozusagen auf Basis von KI baut, oder nutze ich Tools als KI,
Weil du dann mit den Verbesserungen und Veränderungen sozusagen mitsurfst.
Das eine ist auch absolut relevant. Wir machen es auch. Absolut. Und es gibt sozusagen die Situation, wo man, glaube ich, dahergehen muss, um zu sagen, wir entwickeln es selber. Aber die meisten Sachen kann ich heute mit all den Tools, die draußen schon da sind, einfach miteinander in Beziehung bringen. Und diese Reflexion überhaupt erstmal herzustellen, was macht da Sinn, da arbeiten wir stark dran. Weil wenn man den zweiten Weg geht und damit lassen sich, weiß nicht, viele Use Cases schon abarbeiten, dann braucht man keine Tools. Also jedenfalls keine riesen Suiten.
Genau.
So.
Habt ihr euch AI-spezifisch Kompetenzen reingeholt, wo ihr sagt, so, die sind jetzt neu, auch für eine Digitalagentur, für eine Agentur als solche, also dass ihr, Stichwort LLMs, Comfy, also mit welchen, ist es so ein bisschen wie mit Programmiersprache, wo man früher gesagt hat, boah, hol die bloß nicht alle in die Agentur, das ändert sich ständig und jeder Kunde hat eine andere Programmiersprache, lasst es lieber sein?
Also die für mich wertvollsten Talente, die wir bei uns in der Agentur haben, sind diejenigen, die aus der klassischen Welt kommen und in die AI-Welt eingetaucht sind. und die sich sozusagen Learning by Doing da reingefressen haben.
Das draufschaffen.
Und das draufschaffen, das ist wirklich das Wertvollste, weil die genau das verstehen. Und genau das, was du auch gerade gesagt hast, diese Verunsicherung, die die Kunden haben, die auch Mitarbeitende haben, ist ja ganz logisch, sagen ja, bin ich jetzt bald nicht mehr da, wenn ich das jetzt irgendwie nicht lerne. Dass diese Unsicherheit kriegst du eben durch diese Menschen, die wirklich das End-to-End verstehen, aufgelöst.
Ich finde es auch lustig, wenn ihr das jetzt so beschreibt. Und ich habe kürzlich Gerald Hensel kann ich erzählen, von Superspring hatte ich gesehen, die haben sich ein Tool gebaut. Dann habe ich ihm direkt geschrieben und gesagt, ah, total interessant, mit wem habt ihr das gebaut, was habt ihr genutzt, worauf habt ihr gesetzt, weil ich einfach wirklich neugierig war. Und dann sagte er, du wirst lachen, wir haben uns das in 2 Wochen Kellerarbeit selbst drauf geschafft und sind jetzt totale Nerds. Ja. So, aber das, da war so eine kindliche Begeisterung dabei, zu sagen, krass, wir haben das geknackt und jetzt können wir uns so Tools selber bauen. Und wie ihr sagt, ne, das ist ja eigentlich das Schöne an diesen T-Shape-Profiles. Ja. Ne? Du kommst eigentlich aus dem Design. Das ist ja so wie Mieke Hase von Love, ne, die zutiefst aus dem Design kommt, aber jetzt ihre AI-Musikvideos produziert. Ne? Und ich glaube, there's the magic. Ja. Also wenn du das schaffst zu kombinieren, weil sonst kommst du ja nur aus so einer Engineering-Brille wieder, die sagt, ich verstehe eure Markenwelt jetzt gerade gar nicht. Also idealerweise trifft sich das auch in Personen wieder, ne? Dass du dann auch wirklich die gesamte Organisation mitnimmst.
Genau, und trotzdem sozusagen ist natürlich, wenn wir die KI für unsere Kunden erstellen, dass sie ihre eigenen Systeme anders bedienen, braucht man natürlich ein gutes UI. Ne? Dann hat man kein Garagentool, sondern da kommt ein Interface drauf, was dann auch funktioniert. Ich bin aber sonst dabei. Ne? Also viele Dinge kann man sehr gut zusammenstecken und es bleibt eben dieses Thema der Datensicherheit links und rechts. Das ist wichtig.
Ihr Lieben, in der finalen Endkurve des gemeinsamen Podcasts.
Es ging schnell.
Ich finde auch, wir können einfach immer weiter quatschen. Ja. Aber es geht mir ehrlich gesagt fast immer so. Es ist wirklich einfach schön, so tief in die Themen eintauchen zu können. Wenn ihr nochmal guckt, das Dach What's Next Agencies, ne, die Zukunft der Agenturen. Ihr habt euren Ansatz geschildert, vielleicht auch so mit Blick auf die Branche. Was sind einfach Dinge, wo ihr sagt, da müssen Agenturen, wir Agenturen sozusagen gesamthaft dringend dran. Also das sind Handlungsfelder. Was würde euch da so als erstes in den Sinn kommen? Kann alles sein, ne? Kulturell, Angebotsseite.
Streitkultur. Wir brauchen Streitkultur. Nein, es ist im Moment sehr harmonisch. So empfinde ich das. Und dabei ist nichts harmonisch. Die Branche ist schon stark in der Veränderung. Und wo findet dieser Streit eigentlich statt? Und auch Streit nicht, um sich jetzt gegenseitig irgendwie die Haare auszuziehen, sondern sozusagen positiv gerichtet, einfach Positionen mal zu verhandeln. Das finde ich, findet gerade zu wenig statt, ist so mein Eindruck. Also,
das ist schön, das passt so ein bisschen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Agenturen sich so schwer tun, gerade jetzt in dieser, ich sag mal auch so Angebotskompetenz-FOMO, zu sagen, worauf setze ich eigentlich? Ne? Und ich glaube, vielleicht kommt auch daher dieses, man streitet sich nicht mehr, weil irgendwie hat ja jeder recht und jeder kann alles, jeder will alles bedienen. Es ist nicht mehr so, ich erinnere mich noch, damals hatten wir ein Streitgespräch zwischen Sohail Dastiyari irgendwie von Territory und Thomas Strehrath als Kampagnen- und Markenmann und die beiden haben sich die Köpfe eingehauen unter Moderation von Amir Kisi bei der Horizont. Wo haben wir denn das noch? Ne? Die Content-Agenturen machen Kampagnen und Markenführung, Influencer-Marketing macht sowieso jeder. Also irgendwie fischen alle in demselben Teich, ohne Positionen zu beziehen.
Absolut.
Das finde ich wirklich spannend. Ja. Ich glaube nicht, dass es uns gut tut. Also nicht nur zwischenmenschlich, nicht, ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, by the way, dass man kaum noch diskutiert, um tatsächlich mit einer Erkenntnis rauszukommen.
Absolut. Und das ist das. Ne? Also ich glaube wirklich, die Kernwertschöpfung von vielen Agenturmodellen ist gerade massiv unter Druck, so ist es. Aber auch von vielen anderen Modellen, also auch die skalierte Softwareentwicklung mit Menschen, die ist auch krass unter Druck. Das heißt eigentlich, im Moment habe ich das Gefühl, die es gut machen, schrumpfen ja eigentlich. Weil wir brauchen immer weniger sozusagen menschliches Beitun an vielen Stellen. Und da aber jetzt sozusagen das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, was heißt das denn für unsere Branche? Wo gehen wir denn dahin? Warum wird das denn wieder super? Weil das Thema Innovation auf dem Sprungfeld ist ja cooler denn je. Und keine Ahnung, ist mein Gefühl, ich habe jetzt das zweite Mal das Glück, irgendwie so geboren worden zu sein, dass man einmal die komplette Digitalisierung mitgekriegt hat. Vorher hat man analog gelebt und dann gesehen, was passiert. Daraus hat sich irgendwie eine unglaubliche Welle ergeben und wir stehen ja mitten in der zweiten. Und das ist sozusagen tausendfach gesagt und ich will es jetzt auch gar nicht wiederholen mit tausend Beispielen, das ist ja egal, sondern es ist einfach ein Fakt. Ich habe einfach das Gefühl, wir gucken im Moment so ein bisschen traurig auf unsere Wertschöpfung und sagen, ja, doof, wenn das alles automatisch ist. Mhm. Was machen wir denn dann? Mhm. Und ich glaube, da reinzugehen und uns auch wirklich irgendwie dazu committen, irgendwie zu sagen, was geht denn weg, aber was kommt denn dazu? Mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend sozusagen, auch im Rahmen dieses Podcasts. Ich glaube, an vielen Stellen ist
das. Ja, du hast dir schon, das hast du mir schon gesagt, ja. Nur du hast dir mehr Streit gewünscht und vielleicht auch mal, weil bisher war ja immer der Modus zu sagen, ein Kollege, eine Kollegin aus einer Agentur oder zwei, wie jetzt in eurem Fall, vielleicht auch einfach mal zwei mit sehr unterschiedlichen Meinungen einzuladen, finde ich einen guten Punkt, nehme ich gerne mit. Ja. Pia, ja, hast du noch was hinzuzufügen, irgendeinen Gedanken?
Ja, also ich sag dir jetzt, was mein ganz spontanes Gefühl dazu ist. Und das ist, dass wir kulturell wieder mehr eine stärkenorientierte Kultur sind und weniger eine Fehlervermeidungskultur. Mhm. Weil ich glaube, dass ganz vieles nicht entsteht, aufgrund dieses engen Korsetts, das wir uns eben schnüren und dieser unglaublichen Angst, Fehler zu machen, unglaubliche Angst anzuecken. Und das kann man ja immer weiterspielen. Und dass wir uns grundsätzlich wieder mehr auf unsere Stärken konzentrieren, auf das, was wir können und das dann eben ausleben.
Das ist auch schön, ne? Stichwort Fokus, weil der Witz ist Stichwort Fokus. Bring jemanden bei, der nicht gut präsentieren kann, dass er ein Top-Performer in Präsentationen werden soll, wird nicht gelingen. Richtig. Er wird immer ein mittelmäßiger Präsentator sein. Das ist auch okay. Absolut. Dafür gibt es ganz andere Sachen. Und das jetzt mal, sage ich mal, übertragen auf Agenturmodelle, Positionierung, exakt, Angebote. Absolut. Ich kann jetzt auch sagen, wir machen übrigens jetzt auch Beratung in AI-driven Automatisierung und Marketingprozessen.
Ja.
Brain dead. Ja, also da kann absolut ich jetzt gleich mal so committen, totaler Bullshit. Absolut. Das ist nicht unser Turf. Ja. So, und ich finde, diesen Mut braucht es einfach, zu sagen, das kann ich sehr gut, das übrigens gar nicht. Und dann ist auch total okay, wenn man Verbündete hat für die Themen. Das ist auch der Mehrwert für den Kunden sichtbar. Und ich glaube, langfristig lohnt es sich.
Absolut. Und genau, dann sozusagen vielleicht nochmal ein anderes Themenfeld. Ne? Dafür stehen wir jetzt auch nicht in erster Linie. Aber was mich ja schon umtreibt, ist, wir sind damit ausgestattet, Narrationen zu erzählen. Das können strategische Kreativkonzepte sein, die man überzeugend in die Welt trägt. Wir sind aber auch damit ausgestattet, sozusagen Markenkampagnen zu entwickeln und sozusagen darüber nachzudenken, wie funktioniert Kommunikation. Und ich sag mal, in der jetzigen Situation, auch mit all der politischen Lage und so weiter, welche Verantwortung haben wir eigentlich, dieses Wissen mal weiterzugeben, jenseits von, wir verkaufen das nur an unsere Kunden, sage ich mal, sondern auch dazu beizutragen, dass was passiert. Ne?
Also das stimmt. Wer ist das Buying Center fürs Deutschland-Narrativ?
Genau, ja, wirklich. Nein, nee, also wirklich.
Ja, jetzt hast du schon recht.
Stimmt. Wie entlarven wir das Braune in jedem Blauen, irgendwie, wenn es denn da ist? Mhm. Und es ist schon irgendwie, glaube ich, auch in unserer Branche irgendwie diese Haltung mitzudenken. Mhm. Also, ob man das in seinen Alltag gleich mit einbaut, dafür gibt es ganz tolle Agenturen, die das tun, das weiß ich. Das wäre jetzt auch nicht unser Weg, aber überhaupt diesen Dialog auch zu führen. Ne? Welche Innovationskraft bringen wir zurück an den Tisch, damit die Gesellschaft hier mitzieht? Mhm. So, ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Thema, worüber man beliebig gut streiten kann. Mhm. Sind wir denn sozusagen dafür da, dass wir einfach nur Projekte machen? Und was hat es denn darüber hinaus von Bewandtnis? Oft sind die Projekte dann sozusagen gesellschaftlich relevant, super. Aber manchmal eben auch nicht. Hm. So, und welche Rolle haben wir da eigentlich als Branche auch? Ne?
Auch ein schönes Streitthema, ja. Finde ich gut. Sie haben mir gleich viel Podcast Input machen. Diese Frage stelle ich jetzt immer zum Schluss. Danach habe ich dann nämlich immer wieder 5 neue Folgen am Start zu unterschiedlichen Themen. Ihr zwei, ich danke euch sehr.
Danke, Kim.
Ich wünsche euch von Herzen viel Freude, also das Fortsetzen der Freude, die man euch beiden jetzt hier stellvertretend für das OSO-Team angemerkt hat. Und viel Erfolg beim Skalieren.
Dankeschön.
Superschön. Ein ehrenhaftes Sofa.
Ja.
Ja, absolut.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.